Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie und euch wieder herzlich willkommen heißen zum Podcast Kulturelle Transformation von Kubus, dem Weiterbildungs- und Coachingprogramm in Baden-Württemberg, das freie KünstlerInnen, aber auch Kulturschaffende aus allen Sparten, Kulturmanagerinnen, Kulturinteressierte bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit und auch bei generellen Fragen kultureller Entwicklung unterstützt. Mehr zu Kubus findet man unter www.kubus.de. Mein Name ist Patrick Föhl und ich freue mich sehr, unsere heutige Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen. Ilona Schaal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Patrick. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da bist, dir die Zeit nimmst. Ilona Schaal ist Theaterproduzentin und Kuratorin. Sie studierte Theaterwissenschaft in Leipzig und Theater- und Orchestermanagement in Frankfurt am Main. Sie arbeitete unter anderem als Produktions- und Projektleiterin für verschiedene Kompanien und Kulturinstitutionen, bevor sie 2017 innerhalb eines Dreierleitungsteams die Programmdirektion der Schaubühne Lindenfels in Leipzig übernahm. Dort hat sie sich unter anderem auf interdisziplinäre Großprojekte spezialisiert, oft im Stadtraum und auch international ausgerichtet. Und seit 2023 leitet sie gemeinsam mit Bastian Sistik und Lisa Tuljala das freie Produktionshaus Rampe in Stuttgart. Also super viele spannende Themen, die uns ja gerade interessieren. Ilona hat also umfängliche Einblicke und Erfahrungen in verschiedenen kulturellen Transformationsfeldern und deswegen freue ich mich heute sehr auf das Gespräch. Also herzlich willkommen nochmals und ich würde sagen, wir steigen gleich ein mit den Fragen an dich. Und auch wenn wir ganz unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hier in dem Podcast bislang willkommen heißen durften, gibt es immer so zwei Fragen, die ich am Anfang allen stelle, damit wir auch so ein bisschen vergleichen können. Das ist dann, wenn man so viele Interviews führt, dann irgendwann auch sehr spannend. Und deswegen würde ich gerne einstiegsmäßig erstmal fragen wollen, was du eigentlich persönlich unter dem Begriff der Transformation verstehst.
Ich glaube ganz einfach, erstmal Veränderung. Und Veränderung aber in einem sehr positiven Sinne. Also es gibt ja auch oft Angst vor Veränderungen. Man teilweise sicherlich auch die berechtigte Angst vor Veränderung. Also für mich persönlich und jetzt auch hier an der Rampe ist eigentlich erstmal Veränderungen positiv besetzt, im Sinne von Veränderungen zulassen, Veränderungen willkommen heißen, sie auch mit anstoßen. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wer bringt eigentlich Transformationen in Gange? Und warum ist Veränderung was Positives? Ich musste irgendwie, nachdem ich ja die Fragen auch schon davor gekannt habe, an einen Songtext denken. Und da heißt es, man kann sicher nicht behaupten, dass es besser wird, wenn es anders wird. Aber anders muss es werden, wenn es gut werden soll. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also, dass man sagt, es heißt nicht von Anfang an, dass für jede Veränderung was Positives ist. Aber wenn es besser werden soll, dann muss ich auch was verändern.
Ja, vielen Dank auch für das super Zitat. Du hast es gerade schon angedeutet, das ist ein wichtiges Thema bei euch im Haus. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen vertiefen, was Transformation für euch in der Rampe genau bedeutet, wie ihr damit umgeht, hinter und vor der Bühne sozusagen. Das würde mich noch sehr interessieren.
Ja, also ich glaube insgesamt einfach als Kulturinstitution jetzt mit einem starken Fokus auf der darstellenden Kunst und performativen Formaten sozusagen, ist unser Grundverständnis natürlich erstmal, dass Theater, dass Kunst dazu da ist, eine Gesellschaft zu befragen, kritisch zu beäugen, zu begleiten, Veränderungen anzustoßen. Also da ist sozusagen schon allein der inhaltliche Bezug zur Transformation da, dass wir natürlich mit unseren Stücken und mit unseren Produktionen, die wir hier machen, gesellschaftliche Prozesse anstoßen wollen. In unserer Themensetzung und also wirklich im künstlerischen Bereich. Und das Zweite ist natürlich auch immer die Frage nach der Institution. Also wie verstehen wir uns als Institution? Wie können wir da auch eine Vorreiter-, eine Vorbildrolle einnehmen? Wie wir uns eine Institution der Zukunft sozusagen vorstellen? Was heißt das für eine Institution? Wie muss sich da auch eine Institution verändern? Und ich glaube, das sind sozusagen die zwei Pole, auf denen wir uns immer wieder bewegen, wo wir halt sagen, das eine darf nicht im Widerspruch zu dem anderen stehen. Also das oft vorgebrachte Argument ja in allen möglichen Diskussionen auf der Bühne wird das eine verhandelt, gelebt wird aber was ganz anderes. Mhm. Und das versuchen wir hier an der Rampe schon eigentlich in Einklang zu bringen.
Ja, super spannendes Thema, wahrscheinlich gerade für alle Kultureinrichtungen in Deutschland und darüber hinaus. Nun ist das Thema Transformation ja ein riesengroßes Thema. Jeder hat verschiedene Assoziationen. Es gibt unterschiedlichste Transformationsfelder, gerade im Kulturbereich, angefangen von der ökologischen Nachhaltigkeit eben bis zu neuen Führungsmodellen und dergleichen mehr. Aber ein riesengroßes Thema, was natürlich hinter diesem Komplex der Transformation steckt und natürlich auch einen großen Einfluss darauf hat, ist das Thema Globalisierung auf der einen Seite und natürlich seit Jahren auch so die Diskussion so ein bisschen als, ich sag mal, Gegenpol oder Ergänzungspol, das ganze Thema Lokalisierungsstrategien. Auf der anderen Seite, wie ist es also für euch und für dich auch aus deiner Erfahrung heraus, wie geht man mit diesem Spannungsfeld um, quasi einerseits lokal zu agieren, aber auf der anderen Seite eben auch internationale Einflüsse aufnehmen zu wollen und das eben zu verbinden konstruktiv? Wo liegen denn da die Potenziale aus deiner Sicht und wie kann das gelingen?
Ja, gute Frage und glaube ich auch nur auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen auch unterschiedlich zu beantworten. Also eine Setzung, die wir jetzt gemacht haben für die nächste Spielzeit, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist tatsächlich eine thematische. Also wir haben uns recht schnell dafür entschieden, dass wir uns in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren mit der Frage nach Verteilung beschäftigen wollen. Und da haben wir sozusagen von Anfang an ein relativ großes Feld aufgemacht. Also, dass wir gesagt haben, was heißt eigentlich für uns Verteilung? Was sind denn die Verteilungsfragen? Und woher wir halt gesagt haben, das ist natürlich eine ökonomische Frage, aber es ist eben auch eine Frage, was du auch gerade angesprochen hast, Nachhaltigkeit, also Stichwort, wer ist sozusagen verantwortlich für Treibstoff und wer oder Treibstoffausstöße und wer leidet eigentlich am meisten drunter? Ist das nicht eigentlich auch eine Frage von Verteilung? Können postkoloniale Fragen eigentlich unter dem Thema Verteilung gestellt werden? Und da haben wir eben relativ schnell gesagt, für uns ist es ein globales Thema, weil das eben auf allen möglichen Ebenen uns gerade betrifft, dass sich aber auch in allen Punkten auch lokal niederschlägt oder sich auswirkt. Also ich glaube, auf einer thematischen Ebene haben wir eben gesagt, da muss sich alles immer miteinander verbinden, weil es eigentlich kein Thema mehr gibt, was nur lokal behandelt werden kann. Also wenn wir also jetzt aus Stuttgart irgendwie bestes oder erstes Beispiel, was einem immer einfällt in Stuttgart, wenn man jetzt über Mercedes-Benz und Porsche irgendwie nachdenkt und man sagt, ja, das ist, hat eine ganz lokale Auswirkung, weil es einfach, weil es einfach die größten Arbeitgeberinnen sind. Was würde denn hier vor Ort passieren, wenn jetzt diese Firmen irgendwie zugrunde gehen, weil sie einfach irgendwie Autos herstellen, die nicht mehr zukunftsfähig sind? Aber es ist natürlich ein ganz globales Thema. Also ich glaube, daran merkt man das einfach ganz schnell, dass man sagt, das ist nicht nur ein Stuttgart Thema. Andererseits ist sozusagen die große Welt auch immer hier präsent. Genau, also das ist irgendwie so auf einer thematischen Ebene und das versuchen wir dann mit unterschiedlichsten Projekten tatsächlich miteinander zu verknüpfen. Also, dass wir sagen, wir finden auch auf künstlerischen Ebenen sozusagen Impulse, die jetzt aus anderen Teilen dieser Welt kommen, extrem wichtig für, also aus künstlerischer Sicht, aber eben auch aus thematischer Sicht. Und da haben wir einfach angefangen, sehr lokale Initiativen mit wirklich Playern von außerhalb zu verknüpfen. Da gab es jetzt zu unserer Spielzeiteröffnung, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Da haben wir ein chilenisch-mexikanisches Kollektiv eingeladen, Mil Emedos heißen die, die das Frageprojekt machen. Das haben die auch wirklich schon weltweit getourt und gehen halt immer in den öffentlichen Raum und kommen sozusagen über Fragen, die sie von den Passantinnen generieren, mit denen ins Gespräch. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie docken wir die überhaupt in Stuttgart an? Also wie kommen die überhaupt zu ihren Plätzen, wo sie sind? Wie funktioniert eigentlich die sprachliche Auseinandersetzung mit den Leuten? Also weil das komplette Kollektiv sozusagen nicht Deutsch spricht. Und das haben wir beispielsweise mit unserem Nachbarschaftsensemble, das wir an der Rampe haben, verknüpft und haben gesagt, hey, okay, einfach diese sehr lokale Anbindung sind auch wirklich hauptsächlich Leute hier aus der Nachbarschaft. Die verknüpfen wir mit diesem Kollektiv und die waren dann gemeinsam in der Stadt unterwegs. Also das ist zum Beispiel mal ein Beispiel. Ein anderes, um jetzt wieder zurückzukommen auf Mercedes, ohne dass ich jetzt zu viel über Mercedes reden will, dass wir eine Künstlerin und Kuratorin, Kathleen Bomani, nächstes Jahr einladen. Sie kommt aus Tansania. Die sich mit der Einbindung von Mercedes-Benz im Kolonialismus beschäftigen, wird natürlich mit ihrer Perspektive und sozusagen auch mit den positiven Seiten, die also wie auch Mercedes positiv konnotiert ist in Tansania. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Und das ist, glaube ich, so ein weiteres Beispiel, wie wir irgendwie so lokale Themen mit einer anderen Perspektive einfach verknüpfen wollen.
Mhm. Vielen Dank, da habe ich mal eine kleine Nachfrage. Ist dann Mercedes-Benz, also das Unternehmen, da auch mit eingebunden? Also sprecht ihr auch mit denen, sprecht ihr die an oder bindet die mit ein, informiert die oder wie geht ihr mit denen um in dem Fall?
Ja, wir haben die tatsächlich schon angesprochen. Mhm. Da ergeben sich gerade noch so ein bisschen Herausforderungen, sagen wir es mal so. Also weil wir einfach gefragt haben, ob wir Zugriffe auf das Archiv haben können, was natürlich einfach für so eine Recherche total wichtig ist. Da haben wir bisher die Aussage, dass es ein privates Archiv sei, das nicht zugänglich gemacht werden kann. Also da ist schon noch was zu tun, aber unsere Idee dabei ist schon, und ich glaube, das wohnt eigentlich allen unseren Projekten inne, dass es gar nicht darum geht, irgendwie zu sagen, ihr seid da die Bösen und das habt ihr gemacht. Also wie eben gesagt, Kathleen stellt auch immer wieder in den Vordergrund, es gab total positive Auswirkungen oder es gibt auch heute noch eine Konnotation von Mercedes, wo wir gesagt haben, okay, das geht nicht darum, um irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern wirklich das aufzuarbeiten und da das im besten Falle mit Mercedes-Benz zusammen zu machen.
Alles klar. Gut, vielen Dank. Nun sind wir schon mittendrin in der nächsten Frage, denn Kultur, das hast du ja sehr deutlich gemacht, finde ich, ist ja nie losgelöst von seinem Umfeld. Und du beschäftigst dich ja vor allem, das kann man so deiner Biografie entnehmen, ja auch ganz stark mit dem Thema, wie binde ich eigentlich die Nachbarschaft ein? Und nicht nur Mercedes-Benz, sondern auch andere. Und du hast jetzt schon dieses eine Beispiel genommen in Bezug auf Internationalisierung und lokale sozusagen Sichtweisen oder lokale Strukturen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie ihr, so da gibt's ja auch so ein Schlagwort, Community Building betreibt, also wie ihr die Nachbarschaft einbindet, wie ihr zu einem offeneren, oder seid ihr ja schon, aber wie bleibt ihr ein offener Ort, der antizipiert und Menschen einbezieht, ins Gespräch geht? Und das hört sich ja immer so einfach an, aber es ist ein komplexer Prozess wahrscheinlich und vielleicht kannst du ein bisschen darüber was sagen und vielleicht auch, wie euch das gelingt oder wie ihr versucht, es gelingen zu lassen.
Ja, also vielleicht vorangestellt, eine der wichtigsten strukturellen Veränderungen, die wir, glaube ich, vorgenommen haben, jetzt auch mit der neuen Intendanz oder mit der neuen Leitung, weil es ist ja tatsächlich auch schon sehr viel passiert in den letzten Jahren, wo wir aber gesagt haben, in vielen Häusern oder aus meiner Wahrnehmung läuft halt dieses Thema so ein bisschen nebenbei. Oder es gibt dann irgendwie, ja, dann gibt es halt noch das kleine Projekt dazu und da versuchen wir dann irgendwie Leute mit reinzunehmen. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das wollen wir auf eine andere Ebene stellen, also auch wirklich in der Hierarchie, nennen wir es jetzt mal. Und deswegen haben wir uns tatsächlich auch mit dem Konzept hier beworben, eine dritte Leitungsposition zu schaffen, die es bisher sozusagen so nicht gab, mit dem Schwerpunkt, ganz am Anfang hatten wir sie mal Stadtarbeit genannt, also im Sinne von wirklich rausgehen in die Stadt, uns hier verwurzeln, Kooperationen eingehen, etc., etc. Und ich glaube, das macht schon einen relativ großen Unterschied, weil es einfach in der Leitungsebene verankert ist, und nicht in der Vermittlungsabteilung, die dann irgendwie eigentlich das Programm sozusagen eigentlich nur noch flankieren darf oder soll, wo wir gesagt haben, nein, bei allen unseren Projekten sollte es mitgedacht werden von Anfang an. Also ich glaube, das war die größte strukturelle Veränderung, die wir jetzt so angestoßen haben. Damit einhergehend war eben auch, also es gab ja einen sehr langen Öffnungsprozess, auch schon unter der vorherigen Leitung, dass wir den jetzt auch mit dem neuen Team weiterführen, also das ist dann, dass wir unterschiedliche Workshops besuchen, antirassistische, machtkritische Workshops einfach mit dem kompletten Team machen, um uns auch als Institution einfach zu hinterfragen. Das ist damit einhergegangen und dann jetzt einfach in der nächsten Spielzeit ganz konkrete Projekte und auch ganz konkrete Räume oder ein Raum. Also das von dem Projekt würde ich, glaube ich, einfach kurz gerne was erzählen, weil das, glaube ich, schon auch so die Denke ganz gut rüberbringt. Also es gibt in der Rampe unten, also für alle, die Rampe vielleicht nicht kennen, also die Rampe liegt so ein bisschen am Hang und sozusagen der Haupteingang ist eigentlich wie so im ersten Stock. Also das heißt, man kann nicht reingucken und man muss erstmal eine relativ hohe Treppe überwinden, bis man überhaupt drin steht. Dann ist das Gebäude relativ pompös. Also wenn man weiß, dass es ein Theater ist, erwartet man eher irgendwie den roten Plüschsessel und jetzt nicht ein freies Produktionshaus, einfach nur von außen. Und es gibt aber einen Raum, der ist unten im Erdgeschoss, der war bisher extern vermietet, wo wir gesagt haben, hey, das könnte doch eigentlich ein total guter Raum sein, in den einfach Leute, die vorbeilaufen, reingucken können. Also ganz, ganz praktisch sozusagen. Und da sind wir jetzt dabei, den so ein bisschen neu zu konzipieren. Und da haben wir uns dafür entschieden, nicht einfach zu sagen, ja gut, es wird jetzt irgendwie halt der Projektraum Nummer 23, den es irgendwie in Stuttgart gibt, sondern zu sagen, hey, den öffnen wir auch von Anfang an und gucken mal, welche Bedarfe gibt es eigentlich, wie soll der Raum eigentlich sein. Und deshalb ist das erste Projekt, was in diesem Laden stattfindet, oder also das zweite, bei der Eröffnung hat auch schon was drin stattgefunden, aber jetzt das erste größere Projekt, ist ein Projekt, mit das wir gemeinsam mit einem kollaborativen Designstudio aus Tunis, also in Tunesien, machen, die gemeinsam mit Jugendlichen hier aus dem Viertel diesen Raum tatsächlich gestalten. Also die bauen Möbel, die überlegen sich Nutzungskonzepte, was müsste hier eigentlich drin sein, dass das ein guter Aufenthaltsraum wird, wie kann der auch trotzdem als künstlerischer Projektraum funktionieren, müsste der eigentlich irgendwie auch mal umgebaut werden zu einem Restaurant, wo man einfach irgendwie eine riesen Tafel aufbauen kann. Und das machen die in einem zweiwöchigen Workshop eben mit den Jugendlichen von vor Ort und überlegen sich das und bauen dann diese Möbel auch tatsächlich und die Dekoration dafür. Und in der zweiten Woche laden wir ganz unterschiedliche Initiativen hier aus dem Stadtraum ein, um das dann wieder auszutesten und dann vielleicht zu sagen, ah, aber eigentlich, wenn hier Kinder kommen, sind die Möbel viel zu groß, wir müssten mal noch fünf kleinere Stühle bauen oder wie auch immer. Mhm. Also das ist sozusagen so die Idee für diesen Raum, dass das erstmal damit entwickelt wird und dann arbeiten wir damit weiter. Und sind da gerade in unterschiedlichen Überlegungen, ob wir einen Beirat machen, also irgendwie der sich zusammensetzt aus Leuten aus der Nachbarschaft, die dann eher diesen Raum kuratieren. Also diesen Raum betreffend denken wir auch einfach gerade über ganz andere Kurationsformen nochmal nach. Aber da sind wir gerade noch im Prozess, weil wir dann tatsächlich auch diesen Prozess von El Vacha, den die mit den Jugendlichen machen, tatsächlich gar nicht vorweggreifen wollen. Ich glaube, das ist so ein Beispiel.
Vielen Dank. Also hier geht es sozusagen um einen konkreten Raum und du hast ganz viele Stichworte angesprochen, die man ja gerade so, wenn man so über Kulturpolitik, Entwicklung und so Diskussionen der Öffnung nachdenkt oder die diskutiert, ihr hört, also Beirat, kuratieren durch die potenziellen Nutzer und Nutzerinnen, andere Formen der Führung und dergleichen mehr. Wie ist das denn in anderen Bereichen eurer Arbeit, eures Hauses, also wie bezieht ihr denn da auch sozusagen euer potenzielles Publikum oder eurem potenziell Mitwirkenden mit ein? Also beschränkt sich das auf diesen Raum oder ist das eigentlich gang und gäbe bei allen Projekten, bei allen Aufführungen, die ihr sozusagen vorhabt oder plant?
Also wir haben schon einen großen Schwerpunkt auf partizipative Projekte, was dann eher im künstlerischen Prozess sozusagen stattfindet. Also wir haben jetzt ein Projekt, was gerade in einem Ladenlokal hier in Stuttgart stattfindet, wo das Publikum gemeinsam mit den Performerinnen Sauerkraut herstellen kann und der Gärungsprozess des Sauerkrauts sozusagen durch die Bakterien der Besucherinnen in Gang gesetzt wird. Also wir haben irgendwie demnächst, oder wir hatten jetzt am Wochenende ein Projekt, das ein Sportprogramm war, wo die Besucher wirklich direkt einbezogen sind, aber da ist es eher im künstlerischen Projekt sozusagen, dass einfach eine Partizipation da ist von unseren Besucherinnen. Genau, also das bezieht sich jetzt erstmal schon stark auf den Raum da unten, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen erstmal mit was anfangen. Sozusagen, es steht auch nicht der Gedanke dahinter, glaube ich, zu sagen, naja, und in 3 Jahren werden wir dann komplett von dem Beirat kuratiert oder so, sondern wir verstehen den Beirat schon auch viel mehr als kritisches Beäugen von außen, kritisches Draufgucken, weil, sagen wir jetzt mal, so eine Programmation von einem Theater hat natürlich total viele unterschiedliche Aspekte über die Finanzierung und die Realisierbarkeit, also wo es natürlich auch ein gewisses Fachwissen einfach braucht, wo wir sagen, das kann man jetzt nicht einfach mal so schnell irgendwie jemandem überhelfen, zu sagen, kuratier doch bitte mal unseren Raum. Also das ist nicht die Idee dahinter, sondern eher zu sagen, im Gespräch bleiben, uns kritisch reflektieren lassen.
Ja, vielen Dank. Da würde mich mal dein Blick auch auf vielleicht andere Einrichtungen interessieren. Also was wir ja gerade besprechen, dafür gibt es ja ein großes Stichwort oder ein großes, sagen wir, Konzept, was gerade rauf und runter diskutiert wird, ist das Konzept der dritten Orte. Also Orte zu kreieren oder dauerhaft aufrechtzuerhalten, wo sich Menschen leben, da wo sie leben oder da wo sie arbeiten oder zur Schule gehen, wohlfühlen. natürlich ganz besonders wichtiges Thema gegenwärtig, weil wir so viele, sagen wir mal, komplexe Konflikte haben in der Gesellschaft, so viel passiert. Wo kann man sich da treffen, miteinander ins Gespräch gehen, weil wir ja in einer sehr, sagen wir mal, segmentierten, auch schon fast vereinsamten Gesellschaft teilweise leben. Wie siehst du das denn jetzt mal auch aus Sicht eines freien Produktionshauses, wenn du auf sagen wir mal, klassische, ich sag jetzt mal klassische Kulturinstitutionen wie ein Opernhaus oder ein großes Stadttheater blickst, die sich ja jetzt auch ganz stark mit dem Thema beschäftigen. Also wie siehst du da die Rolle dieser Häuser? Ist es jetzt etwas, womit sich eigentlich alle beschäftigen müssen oder so wie du es gerade beschrieben hast, teilweise beschäftigen müssen? Also wie ist da dein Blick auf die Kulturlandschaft, zum Beispiel in Stuttgart? Also was gibt es für Diskussionen? Was habt ihr vielleicht auch Gespräche mit anderen Kulturschaffenden zu diesen Themen?
Also, dass sich damit alle beschäftigen und auch beschäftigen müssen, ich glaube, das ist klar. Also egal, über welche Kulturinstitutionen wir da gerade reden. Was wir als freies Produktionshaus sozusagen als großen Vorteil haben, dass wir halt recht flexibel und doch noch mit einer gewissen Spontanität auf Dinge reagieren können und, sagen wir mal, weniger Regularien ausgesetzt sind. Also wie jetzt einfach ein Stadt- oder ein Staatstheater, das einfach ein Riesenapparat ist, der natürlich, also einfach schon aufgrund der Anzahl der Leute, die da beschäftigt sind und ja doch auch, sagen wir mal, ein bisschen im anderen kulturpolitischen Auftrag, wie wir den jetzt haben, die da einfach schwerfälliger sind, sagen wir es mal so. Und da sehe ich schon die totale Chance bei uns, dass wir sagen, eigentlich können wir unsere Rahmen selber stecken. Und sagt niemand, 6 Wochen Probezeit und da ist öffentliche Hauptprobe und da ist DGP und so, sondern das machen wir selber. Das können wir auch mit unseren Gruppen sozusagen relativ flexibel ausmachen. Klar, wir sind auch in Förderlogiken drin, die es uns auch manchmal nicht ganz einfach machen, aber da sind wir ja zum Glück alle kreativ und bewegen uns da ja irgendwie, also ich zumindest auch sehr gerne eigentlich dadurch und versuche irgendwie da die Grenzen auch auszuloten. Also mir macht es auch total viel Spaß. Und schlussendlich, wir setzen uns den Rahmen, den wir selber wollen. Und das ist halt dann in solchen Dingen ersichtlich, dass, also wir hatten es neulich irgendwie, wie gestalten wir eigentlich unsere Verträge? Wie machen wir das eigentlich? Welchen Geist sollen eigentlich unsere Verträge atmen oder wie auch immer so? Und dann war ich irgendwie auf dem Amt und war so total frustriert über diese Bürokratie, die einfach irgendwie, ich glaube, in ganz Deutschland irgendwie herrscht, und bin dann hier reingekommen und habe gesagt, okay, wir müssen das hier alles ganz anders machen, weniger Bürokratie. Und das hat dann dazu geführt, dass wir einfach unsere Verträge gesagt haben, okay, die kürzen wir einfach mal irgendwie um mindestens die Hälfte, die müssen kürzer werden. Also, und solche Dinge können wir machen und das macht total viel Spaß. Und ich glaube, da haben wir den Vorteil. Und ich nehme es aber in Stuttgart schon sehr stark war, dass alle Kulturinstitutionen diesen Auftrag zu sagen, okay, schlussendlich ist es ja die Frage, wer ist eigentlich unser Publikum, wen erreichen wir eigentlich mit den Formaten, die wir machen und mit unseren Themen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es in Stuttgart ein großes Thema ist und dem sich jede Institution mehr oder weniger mit ihren Mitteln eigentlich annimmt und eben mit ihren Gegebenheiten. Wie gesagt, ich sehe da bei uns den großen Vorteil, dass wir das recht schnelllebig machen können.
Ja, klar. Ich meine, der große Wandlungsprozess sollte ja in die Richtung gehen, dass zum Beispiel, man hat ja früher viele, sagen wir mal, Themen, die neu hochkamen, eher mit so Projekten, ich sag jetzt mal, abgefertigt, aber nichts an den eigentlichen Strukturen geändert. Aber was man jetzt ja sehen kann, und dafür seid ihr ja ein sehr gutes Beispiel, ist, dass wenn man wirklich zum Beispiel über eine diverse Institution sprechen möchte, dann muss man das ganzheitlich denken. Und eben nicht nur als Projekt oder als Teilprojekt. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch in den großen Häusern stattfinden muss auf Dauer, wo ihr vielleicht einfach schon eine Vorreiterinnenrolle übernommen habt. Aber natürlich, ich glaube, dass wir selbst beim Staatstheater Stuttgart irgendwann über solche Dinge noch mehr sprechen werden. Weil sonst wird man dieses Ziel der diversen sozusagen, oder der Diversität nach innen wie nach außen ja gar nicht erreichen können. Also so gesehen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke schon mal in euer Haus. Mich würde noch interessieren, ihr seid ja ein Dreiergespann in der Leitung. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer, wie ihr genau, also wie ihr Entscheidungen trefft, wie ihr zusammenarbeitet. Weil das ist ja etwas, was jetzt viele Kulturschaffende kennenlernen werden, dass sie in solchen Strukturen arbeiten werden, wo man nicht mal die klassischen Hierarchien hat, sondern vielleicht noch Teilhierarchien, aber eben sozusagen in der Leitung sich das teilt. Also wie macht ihr das ganz praktisch?
Ja, vielleicht bevor ich die Frage noch antworte, noch ein Kommentar zu dem, was du davor gesagt hast, weil ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist der Faktor Zeit. Und ich glaube, auch da haben wir sozusagen die Freiheit, uns den zu nehmen, weil, also das ist irgendwie so das klassische Beispiel, das ist auch ganz schön, eben es gab ja diesen Qualifizierungsprozess des vorherigen Teams, den wir jetzt weiterführen und eben eine Prozessbegleiterin und die Zusammenarbeit hat eigentlich damit angefangen und jetzt tatsächlich, glaube ich, schon vor mehr als 4 Jahren, dass sie einen Anruf gekriegt hat vom Theater Rampe. Wir müssten damals so, also wir haben uns ist aufgefallen, wir sind irgendwie gar nicht so antirassistisch, wie wir eigentlich immer denken. Wir bräuchten damals so einen Workshop. Könntest du mal 1,5 Stunden vorbeikommen? Und dann hat sie natürlich sofort gesagt, na ja, ob wir jetzt mit 1,5 Stunden da so viel bewegen können, will ich in Frage stellen. Und dann gab es eben die Bereitschaft zu sagen, okay, das ist offenbar was Längeres, da müssen wir sowohl Zeit als auch Geld investieren und das hat halt die vorherige Leitung gemacht und das machen wir jetzt weiter. Und ich glaube, das ist also wieder das Gleiche, ist halt die Frage, welche Institutionen können sich diese Zeit nehmen, welche wollen sie sich nehmen und deswegen ist es am Ende einfach eine Leitungsentscheidung zu sagen, ich stelle meine Mitarbeiterinnen auch für diese Themen frei. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt irgendwie da nochmal sagen wollte, weil diese Prozesse sind wirklich also mehrjährig zu denken und auch nicht innerhalb von einem halben Jahr abzufrühstücken sozusagen. Genau. Und jetzt aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen bezüglich des Dreiergespanns. Also ich glaube, was schon wichtig ist, wir sind auch gerade in einer Erprobungsphase. Also wir sind jetzt seit Mai diesen Jahres sozusagen zu dritt. Und das ist aber, glaube ich, auch das Gute daran, dass wir das alle als Herausforderungen und irgendwie auch als Experimentierfeld sehen, also auch im Sinne eben Veränderungen willkommen heißen und dann auch Pläne, die wir uns machen, auch 2 Monate später wieder denn zu sagen, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das ist jetzt schon die Idee, sich da einfach tastend durchzubewegen. und gerade ist es so, also von der Struktur, wir sind tatsächlich alle drei, künstlerische Leitung und Geschäftsführung, also alle drei gleichgestellt in ihren Verantwortlichkeiten auch. Das war uns wichtig. Und klar, wir haben Aufgabenfelder, die wir sozusagen zugeordnet haben, jetzt auch mal für den jetzigen Zeitpunkt. Also dann auch tatsächlich, wer hat auf was Lust? Dann haben wir irgendwie überlegt, ja gut, wo sind die Aufgaben, auf die niemand Lust hat, dass die dann auch so verteilt, gut verteilt werden, dass da alle irgendwie ein zufriedenes Arbeitsfeld sozusagen haben oder Aufgabenfeld. Und in diesen Feldern agieren wir dann relativ selbstbestimmt, sagen wir es mal so, und kommen dann halt immer dann zusammen, wenn wir sagen, hey, jetzt gibt's gerade irgendwie eine Entscheidung, die will ich jetzt nicht alleine besprechen, die müssen wir im Leitungsteam besprechen. Also das heißt, wir treffen uns sehr regelmäßig und besprechen dann diese Dinge. In einzelnen Teilen ist dann natürlich auch wieder das Team involviert und was, glaube ich, diese Transparenz, also wir versuchen da sehr transparent zu sein, was zum Beispiel dadurch sich zeigt, also wir haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, das heißt, wir lesen eigentlich alle komplett immer alle Konversationen von jedem mit und deswegen sind wir relativ okay auf dem Stand von den anderen, also ich weiß eigentlich immer, was bei Bastian gerade los ist oder bei Lisa, mit wem ist sie gerade im Gespräch und wenn ich darauf angesprochen werde, kann ich darauf reagieren, also ich glaube, das ist schon mal irgendwie so ein Tool, was wir ganz gut für uns gefunden haben, gerade im Moment, vielleicht erstmal so viel dazu.
Ja, vielen Dank. Also was ich gerade auch besonders interessant fand, was du vorher auch gesagt hast, nämlich, dass man Dinge erproben muss und dass man dafür den Raum haben muss. Und das ist was, was ihr euch leisten könnt. Aber ich glaube, das brauchen wir generell mehr. Und auch so, dass du gesagt hast, dass Dinge halt auch mal eine gewisse Zeit brauchen. Ich glaube, das ist für mich jetzt zum Beispiel mein Verständnis von Transformation ist, dass das etwas ist, was wirklich auch teilweise Jahrzehnte dauern kann, ne? Bis ich wirklich quasi vielleicht ein System durch ein neues System sogar ersetzt hat letztendlich. Ne? Aber das ist ein sehr langer Weg und ich glaube, das hast du gerade, finde ich, sehr, sehr toll und sehr schön deutlich gemacht, dass ihr euch da so auf den Weg gemacht habt. Ne? Natürlich mit einem gewissen Ziel, aber noch nicht genau zu wissen, wie man da hinkommt. Ne? Das ist ja auch super spannend, muss man aber auch aushalten können. Ne? Das ist, glaube ich, auch das für die Kulturmanagement-Ausbildung, mal die Brücke hier zu Kubus zu schlagen, ganz zentral, dass man selbst in einem Bundesland, was natürlich noch sehr auf Solidität baut, ne, und einfach auch viele feste Strukturen hat, trotzdem den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich mache mich mal auf die Reise, ohne zu wissen, wie ich da genau hinkomme. Ne?
Ja, und auch ohne zu wissen manchmal, wohin man kommt. Also das ist ja noch das Zweite. Also der Weg ist unklar und das Ziel ist auch, also zumindest im Detail ja auch unklar. Also eben jetzt diesen Raum da unten, also klar, das erfordert auch Mut und sozusagen irgendwie auch eine gewisse Gelassenheit, dass wir sagen, okay, wir wissen eigentlich nicht, wie in 2 Wochen, wenn die jetzt da unten im Eckladen angefangen haben, mit den Jugendlichen zu arbeiten, wir wissen gar nicht, wie der aussehen wird. Mhm. Aber sich darauf auch einzulassen, also das ist ja auch nicht immer einfach jetzt für uns. Ist natürlich erstmal der einfachere Weg zu sagen, ja, wir konzipieren den selber und wir wissen genau, was das Ziel ist und da kommen wir hin. Also ich glaube, es ist beides. Der Weg ist nicht klar und das Ziel ist teilweise auch nicht ganz klar umschrieben. Mhm. Sondern wird beeinflusst durch alle möglichen Gespräche und Dinge, die man auf diesem Weg dahin irgendwie wahrnimmt. Mhm.
Ja, vielen Dank, super. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, ja, dass mein Verständnis von Transformation genau so sich auf den Weg machen und trotzdem natürlich habt ihr ja gewisserweise auch Leitplanken hier und da. Also es gibt sicherlich auch Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt in die Richtung darf es sich jetzt nicht weiterentwickeln oder so, weil das ist vielleicht nicht das, was wir uns vorstellen, aber eben diesen Raum zu haben, einen relativ großen Raum zwischen diesen Leitplanken, das ist natürlich ein großes Geschenk. Ja. Und deswegen würde ich dich gerne jetzt noch abschließend fragen, falls du noch was zu sagen hast oder noch etwas hast, was du den Hörern und Hörern mitgeben möchtest, hast du noch was auf dem Herzen?
Ja, ich glaube, ich mochte gerade das Bild von diesen Leitplanken eigentlich ganz gerne, weil ich glaube, das ist, das begleitet uns, glaube ich, schon auch auf vielen Ebenen unserer Arbeit. Also ich habe es ja vorher auch schon kurz angesprochen. Klar, wir sind sozusagen flexibler als eben irgendwie die Riesentanker, aber natürlich haben wir auch unsere Vorgaben und unsere Leitplanken. Und ich glaube, einfach nur den Mut dazu haben, hey, die auszureizen. Und das macht mir total viel Spaß auf allen möglichen Ebenen. Also wie stellt man Förderanträge? Wie geht man da irgendwie durch dieses System durch und bei allen anderen Themen? Und da einfach zu sagen, hey, das ist der gerade Weg, ist nicht unbedingt der schnellste zum Ziel oder nicht der erfolgreichste sozusagen, sondern zu sagen, die Leitplanken sind dazu da, dass man da drin rumschlängeln kann. Also das fand ich gerade ein sehr schönes Bild und da kann ich, glaube ich, jedem nur sagen, dass das extrem viel Spaß macht.
Okay, dann in dem Sinne ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, Ilona.
Ja, vielen Dank dir, Patrick. Es hat Spaß gemacht.
Ja, das freut mich und dann sage ich für alle anderen bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.